Hallo, hier ist wieder Tonspur Wissen und hier ist wieder Ursula Weidenfeld.
Bei sehr jungen Menschen, also wir reden jetzt hier zum Beispiel von 12- bis 19-Jährigen, sind das Nachrichten noch auch klassisch im Fernsehen, weil natürlich viele Jugendliche auch noch im Elternhaus wohnen und dann Fernsehen, Radio mithören, mitschauen. Und es sind aber eben auch zunehmend Social-Media-Plattformen.
Wie wählt die Generation unter 30? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Leonie Wunderlich.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Einmal in der Woche ein Thema aus Wissenschaft und Forschung, das ist Tonspurwissen. Und wir haben ja nicht nur selber großen Spaß beim Führen und Aussuchen der Interviews, sondern freuen uns auch, wenn ihr uns sagt, was ihr wissen wollt. Meldet euch doch einfach, die E-Mail-Adresse ist tonspur@rheinische-post.de und wir freuen uns. Und klar, wie immer freuen wir uns auch über Lob und Sterne auf eurer Podcast-Plattform. Das ist sehr willkommen. Noch ein paar Tage, dann wird gewählt. Und für viele ist es das erste oder das zweite Mal, dass sie wählen dürfen. Und wir fragen, wie informiert sich die Generation unter 20 wie die U30er? Wer hat Einfluss auf eure Entscheidungen? Und warum haben beim letzten Mal so viele von euch Christian Lindners FDP gewählt und bei der Europawahl dann so viele die AfD? Darüber kann ich jetzt mit Leonie Wunderlich sprechen, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut ist und die sich vor allem auf die Meinungsbildung der U30er-Generation spezialisiert hat. Hallo, Frau Wunderlich.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Wunderlich, wie informiert sich die Generation unter 30 politisch?
Kurze Antwort unterschiedlich, lange Antwort, ja, tatsächlich unterschiedlich. Also man muss da erstmal berücksichtigen, Generation unter 30, das umfasst ja sehr, sehr viele junge Menschen. Also da reden wir sowohl von den ganz Jungen, also von den Jugendlichen im Alter so zwischen 13 und 17 Jahren. Die U30-Generation umfasst aber ja auch junge Erwachsene. Da reden wir meistens zwischen den über die 18- bis 24-Jährigen oder 18- bis 29-Jährigen.
Das heißt, das sind die jetzt wählen dürfen.
Genau. Und da muss man aber wirklich sagen, dass man da jetzt nicht so generalisierend drüber sprechen kann, wie sich denn die Generation U30 informiert. Also die Generation gibt es mit Blick auf das Informationsverhalten ohnehin nicht. Und mein Punkt ist, dass man erstmal unterscheiden muss, reden wir jetzt über Jugendliche oder reden wir über junge Erwachsene? Da ist es so, dass es so ein Mix ist sozusagen aus Informationsquellen, der da herangezogen wird, was man gar nicht unbedingt denken würde, was jetzt aber uns die GYM-Studie aktuell nochmal gezeigt hat, die Jugendinformation-Medienstudie, dass bei Themen, beim aktuellen Weltgeschehen, Informationen etc. wirklich in erster Linie persönliche Gespräche eine ganz große Rolle spielen. Also Gespräche im Freundes- und Personen, im Freundes- und Bekanntenkreis, im Familienkreis. Und erst in zweiter Linie werden dann Informationen medial vermittelt, konsumiert. Und dann sind es eben bei sehr jungen Menschen, also wir reden jetzt hier zum Beispiel 12- bis 19-Jährigen, sind es Nachrichten noch auch klassisch im Fernsehen, weil natürlich viele Jugendliche auch noch im Elternhaus wohnen und dann Fernsehen, Radio mithören, mitschauen. Und es sind aber eben auch zunehmend Social-Media-Plattformen, die da eine große Rolle spielen. Und da ist es so, dass bei Jugendlichen zum Beispiel die Plattformen TikTok, Instagram und YouTube sehr relevant sind und bei jungen Erwachsenen eher an erster Stelle dann eben auch Instagram, YouTube und TikTok gar nicht unbedingt, aber zunehmend relevant wird.
Dann lassen Sie uns doch mal bei dem ersten Punkt bleiben, den Sie genannt haben. Junge Erwachsene informieren sich oder Jugendliche und dabei auch junge Erwachsene vor allem politisch in der Familie, im Freundeskreis, in ihrem direkten persönlichen Umfeld. Wo kommen denn bei denen dann die Informationen her? Also irgendwoher muss man ja Input bekommen.
Genau, also das kann beispielsweise sein im Familienkreis, wenn mit den Eltern gemeinsam Nachrichtenthema oder so geschaut wird oder es am Essenstisch aufkommt, dass man eben über politische Themen spricht. Das kann ganz breit gefächert sein. Das können aktuelle Ereignisse sein oder auch Themen, die junge Menschen eben bewegen, wo dann auch vielleicht nicht so viel gewusst wird, wo nochmal nachgefragt wird, weil natürlich in den meisten Fällen so die Eltern dann als Ansprechpartner, Ansprechpartnerin dienen können, die denen sozusagen mehr Wissen zugeschrieben wird. Oder das kann auch der Fall sein, was vor allem eben auch bei jungen Menschen sehr wichtig ist, ist die Schule als Kontext der Informationsaufnahme, weil es in vielen Fächern, beispielsweise im Politik-, Gesellschaftsunterricht, natürlich auch so ist, dass die Schülerinnen und Schüler dort angehalten werden, sich auf dem Laufenden zu halten oder dass eben aktuelle politische Ereignisse im Unterricht diskutiert werden. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil da natürlich auch ja so eine Art Diskussionskultur geübt werden kann, ins Gespräch zu kommen mit anderen Mitschülern und Mitschülerinnen über politische Themen. Und das ist wirklich ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und eben auch interessant finde ich, dass man das ja gar nicht so denken würde, weil immer schnell das Bild entsteht, heutzutage findet alles digital statt und sowieso alles in sozialen Medien. Aber da muss man wirklich sagen, wenn es um aktuelle Informationen oder auch vor allem eben um politische Informationen geht, dann sind es nicht soziale Medien in erster Linie, die nämlich ja primär noch zur Unterhaltung eher dienen und nicht zur politischen Informationssuche.
Dann gucken wir doch mal auf die klassischen Medien. Sie haben gesagt, die jungen Erwachsenen, die Schüler, die noch zu Hause wohnen, gucken möglicherweise zusammen mit den Eltern Fernnachrichtensendungen, hören die vielleicht auch im Radio. Welche Rolle spielen denn die klassischen Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine überhaupt noch in der Generation der 18 bis 35-Jährigen?
Also es ist schon so, dass wir natürlich sehen, wenn man sich jetzt die Entwicklung beispielsweise anschaut, auch von Printmedien oder von Fernsehen, von gerade von linearen Programmen, also auf einen längeren Zeitraum betrachtet, ist es schon so, dass diese Nutzung abnimmt. Also es wird nicht mehr so stark nachgefragt und genutzt wie früher. Das zeigt uns beispielsweise der Reuters Institute Digital News Report, seine international vergleichende Langzeitstudie, die eben die Nachrichtennutzung von 18- bis 24-Jährigen unter anderem in Deutschland erhebt. Das heißt, da liegen uns Daten von den vergangenen 10 Jahren vor und da kann man sich so ein bisschen angucken, wie sich das entwickelt hat. Und da zeigt sich eben, dass das Internet der primäre Zugangsweg ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass man mittlerweile über Nachrichten-Apps, über Videothek-Angebote, auch non-lineal Angebote von Print- und Rundfunkmarken konsumieren kann. Und da ist es schon so, dass 18- bis 24-Jährige in Deutschland diese Zugangswege auch nutzen.
Da muss man, glaube ich, nochmal klären. Linear ist das, was als Programm gesendet wird. Also wenn ich den Fernseher anmache, dann sehe ich das lineare Programm, das die Sender ausgesucht haben und zusammengestellt haben. Und das, was ich im Internet sehe, das heißt on demand, also auf Verlangen. Das ist das, was ich mir aussuche, was ich als Podcast abonniere, was ich als App auf mein Handy lade und dann sehe. Welche Rolle spielen denn da klassische Nachrichtenanbieter, also öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, private Rundfunkanstalten, Verlage, die Zeitungen, Zeitschriften, Magazine herausgeben?
Also da sind es eben insbesondere die Online-Angebote, die da eine wichtige Rolle spielen. Und es ist auch so, dass in Deutschland generell zum Beispiel das Vertrauen in öffentlich-rechtliche Angebote noch relativ hoch ist. Also ganz generell gesprochen jetzt, wenn es darum geht, wie glaubwürdig oder wie vertrauenswürdig halten junge Erwachsene in Deutschland Angebote der Öffentlich-Rechtlichen oder der Medien. Da sind es eben insbesondere die Öffentlich-Rechtlichen, die da eine Rolle spielen. Das gilt auch für den Zugang zum Beispiel über Apps oder den Direktzugriff auf Nachrichtenwebseiten. Und dann kommt es eben ja auch individuell drauf an. Also da kann ich jetzt keine aktuellen Zahlen liefern. Das kann man im Reuters Report nachschlagen, wie häufig beispielsweise private versus öffentlich-rechtliche Angebote genutzt werden.
Glaubt man journalistischen Inhalten, also solchen, die schon mal einmal geprüft sind oder die von hoffentlich kompetenten Personen bearbeitet und aufbereitet sind, spielen die eine andere Rolle als direkte Informationen. Zum Beispiel, wir sind ja jetzt im Wahlkampf, zum Beispiel von Politikern, die sich direkt ans Publikum wenden, oder Freunde, die sagen, wählt bloß nicht die, wählt lieber die. Unterscheidet man das noch oder sind alle drei Gruppen praktisch unterschiedslos in meinem Feed und auch in der Glaubwürdigkeit gleich?
Also generell ist es so, dass in den meisten Fällen, vor allem eben in sozialen Medien, erstmal sozusagen gilt Content vor Quelle. Also ich schaue mir das an, was für mich interessant ist, was irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt, und gehe im ersten Schritt gar nicht danach, von wem kommt das denn jetzt? Also wer ist der Absender dahinter? Ist jetzt der Absender ein journalistisches Medium oder ist der Absender ein einzelner Politiker, eine einzelne Politikerin? Ganz oberflächlich betrachtet. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich auf die Themen drauf ankommt. Also da wissen wir auch aus Studien, dass es bei, ich sage ja jetzt mal, leichteren Lifestyle-Themen, sogenannten Soft News, da ist es noch mehr so, dass wirklich primär auf den Content geachtet wird. Wenn es jetzt aber um politische Informationen geht, wissen wir, dass dann schon geguckt wird, wer ist denn der Absender. Das heißt, da sind dann einzelne Creator, Politiker, Politikerinnen, Journalisten nicht mehr eine undefinierbare oder nicht unterscheidbare Masse, sondern da wird dann schon darauf geachtet, wer sendet hier, wer liefert mir hier diese Informationen und die Fakten. Und dann kommt es natürlich auf die individuellen Kompetenzen drauf an, auch bestimmen zu können, was damit einhergeht. Also das Wissen, dass es beispielsweise im Journalismus bestimmte Sorgfaltspflichten gibt, die im besten Fall eingehalten werden, dass Politiker, Politikerinnen Einzelpersonen sind, die natürlich auch eine Art von Parteien, eine Kommunikation übertragen. Also das ist ja, es ist einfach ein sehr vielschichtiger Prozess, wo es wirklich darauf ankommt, wer schaut sich das gerade an, um welches Thema geht es konkret und wie ist auch die Nutzungssituation. Denn nicht immer hat man ja die Zeit und auch die Lust, vor allem wenn man online unterwegs ist, sogenannte Verifizierungsprozesse anzustoßen bei sich selbst und dann nochmal ganz genau nachzuschauen.
Welche Rolle spielen Influencer, also Leute, denen ich zum Beispiel folge, weil sie gut kochen können, oder die mir in die For You-Page gestellt werden, weil ich mich für Mode interessiere, die dann auf einmal mir auch eine politische Ansage machen?
Ja, da erleben wir auch in den vergangenen Jahren so eine Diskussion, die sich eher dahin bewegt, dass ja einzelne Social-Media-Influencer und Influencerinnen immer eine größere Rolle spielen, auch bei der Ansprache von politischen Themen, was ja auch damit zusammenhängt, dass es eben viele solcher Persönlichkeiten gibt, die von ihrem vielleicht ursprünglichen oder eigentlichen Kerngebiet weggehen und sich entweder regelmäßig oder ab und zu auch zu großen politischen Themen äußern. Da spricht man in der Forschung dann meistens über sogenannte politische Influencer und Influencerinnen, eben so Personenmarken, die regelmäßig politische Themen ansprechen. Und da ist es schon so, dass vor allem, wir reden ja hier auch über junge Menschen, dass es natürlich, dass sie schon eine große Rolle spielen, was viel auch damit zusammenhängt, dass diese Persönlichkeiten erstens Gesprächsstoff bieten, worüber man dann auch in der Freundesgruppe sprechen kann, was für junge Menschen sehr, sehr wichtig ist, diese soziale Integration. Dann wird diesen Persönlichkeiten natürlich großes Einflusspotenzial auch zugesprochen, weil das in der Regel Personen sind, die zum Beispiel sich in derselben Altersgruppe befinden, also die eine ähnliche Lebensrealität mit jungen Menschen teilen, die einfach auf Augenhöhe kommunizieren, was ein super wichtiger Aspekt ist, bei vor allem bei jungen Menschen, weil das natürlich auch eine Art von Vertrauen und Glaubwürdigkeit hervorruft. Und dadurch werden auch sogenannte parasoziale Beziehungen gefördert. Das bedeutet, dass dann eben eine scheinbar enge Beziehung zu diesen Persönlichkeiten aufgebaut wird und diese dann zum Beispiel auch die Funktion übernehmen können, komplexe politische Sachverhalte vermeintlich einfach runterzubrechen für junge Leute. Da möchte ich aber noch kurz einen Aspekt zu sagen, weil es in der Regel nicht so ist, dass das, was geäußert wird von Influencer und Influencerinnen, vollkommen unreflektiert übernommen wird. Also in der Regel geschieht das nicht, sondern es ist einfach, diese Persönlichkeiten sind ein wichtiger Orientierungspunkt, weil man ihre Meinungen zu bestimmten politischen Positionen oder Themen natürlich ganz gut auch nutzen kann und sich damit auseinandersetzen kann.
Und Politiker selber, wir haben ja in den letzten Wochen erstaunliche Entwicklungen gesehen, zum Beispiel auf TikTok, auf dem Kanal, den die Politik, also die etablierte Politik bisher immer gemieden hat, und auf einmal tauchte da die Aktentasche des Bundeskanzlers auf, auf einmal sind auch die Parteien da aktiv, spielt die direkte Kommunikation von Politikern mit ihrem Publikum eine große Rolle?
Also ich würde schon sagen, dass es eine Rolle spielt. Es gibt eine sehr aktuelle Studie, die sich quasi genau dem Thema gewidmet hat. Das ist eine Online-Tagebuchstudie von der Landesanstalt für Medien, NRW. Und die haben sich genau angeguckt, wie werden denn politische Inhalte, insbesondere auch Parteiauftritte und Content der Parteien auf TikTok und Instagram von jungen Menschen wahrgenommen. Und das ist ja eine Studie, wo man auch gerne nochmal sich da näher reinlesen kann. Aber was ich daraus auf jeden Fall hier nochmal sozusagen vortragen oder zitieren kann, ist das Ergebnis, dass die TikTok-Kanäle vor allem von den Bundesparteien der AfD und der Grünen als besonders unterhaltsam angesehen werden. Das bedeutet nicht, dass die Personen mit den Positionen dieser Parteien unbedingt übereinstimmen, aber die Inhalte und die Art der Inhalte, wie kommuniziert wird, das wird eben als unterhaltsam angesehen, während die TikTok-Kanäle der Linken und des BSW diesen Accounts wird sozusagen so der höchste Informationsgehalt zugesprochen. Das heißt, dass wir sehen es ja, Parteien sind zunehmend aktiv, einzelne Politikerinnen und Politiker sind zunehmend aktiv auf diesen Plattformen und die Inhalte werden auch ausgespielt. Das spielt sicherlich eine Rolle. Ich würde aber davon absehen, dem Ganzen eine zu große Bedeutung beizumessen, weil eben diese Plattformen ja auch nur ein Teil im Medienrepertoire junger Menschen sind und man einfach mit sehr, sehr vielen anderen Positionen, Inhalten, Medienangeboten konfrontiert wird und sich beschäftigt, als dass man jetzt da so direkte Wirkungszusammenhänge herstellen kann.
Wo kommt es denn dann her? Also wir haben ja bei den letzten Bundestagswahlen Ergebnisse gehabt bei den Jungen, also bei den Erstwählern und den Zweitwählern und die vielleicht das 18 waren oder eben zum zweiten Mal Bundestagswahl gewählt haben, wo die Parteipräferenzen erstaunlich anders waren als die im Rest der Bevölkerung. Die FDP hat wahnsinnig gut abgeschnitten damals und viele haben gesagt, das liegt daran, dass Christian Lindner auf Instagram so aktiv war. Die AfD scheint jetzt bei den letzten Wahlen besonders gut abgeschnitten zu haben, Europawahlen im vergangenen Jahr, weil die eben so aktiv auf sozialen Medien waren. So hat man jedenfalls das Erklärmuster gesucht. Und die ganz kleinen Parteien wie Volt sind auch bei den Jungen viel, viel stärker als bei den Älteren. Liegt es nicht an dem Informationskanal?
Also Sie haben es schon gesagt, das ist ein Erklärmuster, was natürlich leicht gefunden ist, weil man sagen kann, ja, junge Leute sind ja total viel in sozialen Medien unterwegs. Wenn jetzt da die Politik aktiver ist, dann lässt sich da ein direkter Zusammenhang herstellen. Davon würde ich persönlich jetzt absehen, muss aber sagen, dass das jetzt nicht der Schwerpunkt meiner eigenen Forschung ist und ich auch keine empirischen Studien oder Belege dazu finde, die diesen direkten Wirkzusammenhang unterstellen. Deswegen, ja, wie gesagt, ich wäre da vorsichtig.
Was aber ganz sicher ist, ist, dass bei jungen Menschen, bei Erstwählern, bei jungen Erwachsenen Humor, Comedy eine viel größere Rolle spielt als bei Älteren. Woher kommt es?
Ja, da würde ich mir die Frage stellen, inwiefern ist das so? Also ist das schon belegt, dass das eine Rolle spielt? Gut, jetzt kann man sagen, wenn man sich die Inhalte anschaut, die ja auch über soziale Medien verbreitet werden, da sind das natürlich sozusagen ja auch Stilelemente, die angefasst werden können, um zu kommunizieren. Ich würde sagen, dass ein Punkt auf jeden Fall ist, dass gerade wenn wir über Social Media Plattformen und Content dort sprechen, ist es ja immer noch so, wenn man sich jetzt mal die Nutzungsmotive anschaut, warum nutzen junge Menschen TikTok? Warum gehen junge Menschen, warum rufen sie die App auf und scrollen durch ihre For You Page? Dann ist das primäre Hinwendungsmotiv der Aspekt Unterhaltung. Man möchte unterhalten werden, man hat vielleicht Zeit zu vertrödeln, will sich irgendwas Lustiges anschauen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn Inhalte, wenn man jetzt Partei ist oder auch Akteur im Journalismus ist, dass man sich natürlich überlegen muss, wie erreiche ich die junge Zielgruppe auf diesen Plattformen? Wie müssen meine Inhalte aufbereitet sein? Und da kann es natürlich, kann eben der Aspekt Unterhaltung und Comedy einer sein, den man anwenden kann, um interessante Inhalte aufzubereiten. Die Frage ist natürlich, ist es sozusagen, ist es zweckdienlich, weil wir da sehen, dass es eben junge Menschen gibt, die sagen, für mich passen politische Informationen und Comedy oder Unterhaltung, das passt irgendwie nicht zusammen. Das eine sind sozusagen, ja, harte Fakten und ernste Themen und das schließt sich irgendwie gegenseitig aus. Wir haben aber wieder andere, die sagen, nee, wir wollen genau diese Verbindung, weil das für uns eine Art und Weise ist, wie eben auch schwer verständliche oder komplexe politische Themen auch mal auf eine andere Art und Weise aufbereitet werden können. Wir sehen es ja beispielsweise in dieser ganzen Memes-Kultur. Das ist ja riesengroß und das ist ja auch eine Art und Weise, teilweise mit politischen Themen auf eine unterhaltende Art umzugehen.
Ich habe mal eine Studie gesehen, da stand drin, dass die jungen Leute gar nicht unterscheiden können zwischen Spaß und Ernst und dass sie glauben, dass zum Beispiel die Heute-Show die wichtigste Nachrichtensendung beim zweiten deutschen Fernsehen sei. Stimmt das oder können die das unterscheiden? Ist das auch nur Fake News?
Also die Studie kenne ich persönlich jetzt nicht. Das ist ja sehr sehr spezifisch. Es gibt viel so in die Richtung, gerade wenn es um politische Satire geht, dass man sich fragt, inwiefern das eigentlich mit Politikverdrossenheit zum Beispiel zusammenhängt, ne? Dass man dass eigentlich vor allem Personen, die sehr gut informiert und interessiert sind, das rezipieren und dann zunehmend verdrossener werden, weil sie feststellen, dass wie schlimm eigentlich alles ist. Ob das jetzt unterschieden werden kann, würde ich sagen, dass es generell wirklich von dieser Medien- und Nachrichtenkompetenz abhängt und da unterscheiden sich junge Menschen einfach voneinander. Also es wird sicherlich solche geben, die das können, die wissen, was sie von so einem satirischen Format erwarten können und wie es dabei auch mit dem Wahrheitsgehalt, wie es darum bestellt ist. Und es wird sicherlich auch junge Menschen geben, die beim Durchscrollen das gar nicht so unterscheiden können oder wollen.
Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Wulendich. Vielleicht reden wir ja nochmal, wenn wir dann wissen, wer wie gewählt hat. Und dann können wir vielleicht auch die Altersgruppen nochmal auseinanderdröseln. Ihnen und euch auch total vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.